So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, heute wieder bei euch zu sein. Schläft ihr nicht? Schenkt mir einen Winkel. Ja, sehr schön, sehr schön. Einige schlafen nicht. Super. Für alle von euch, die mich nicht kennen, ich heiße Martin. Ich bin Pastor in Christian Family Church, Gemeinde, die wir vor über einem Jahr im Osten von München neu gegründet haben. Genau, so schaue ich aus, wenn ich gut gelaunt bin. Ich habe eine Frage, ganz am Anfang, an dich. Möchtest du, freust du dich über eine neue Herausforderung? Ja, echt? Oh, deswegen bin ich heute hier. Aber weißt du was, ich möchte dir etwas sagen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Diesen Spruch habe ich erst in Deutschland hier gelernt. Ich lebe 26 Jahre in Deutschland und manche Sprüche sind Volksweisheit. Gell? Ich komme ursprünglich aus Polen, nicht aus der schönen Schweiz, Amerika oder Frankreich, wie einige glauben. Und wir haben auch einige Sprüche. Manche sind gleich, manche sind anders, aber viele davon beinhalten eine gewisse Volksweisheit. Weißt du, vor über einem Jahr haben wir eine Gemeinde gegründet und jetzt sind wir gerade dabei, so Struktur in der Mitarbeiterschaft ein bisschen anzupassen. Und ich möchte dir etwas sagen. Ja? Es ist schwierig. Warum? Weil seit einem Jahr existiert diese Gemeinde. Wir haben uns an etwas gewöhnt. Jetzt müssen wir etwas verändern. Und die Menschen sind nicht gewöhnt. Und deswegen habe ich einfach diese Frage heute an dich. Wenn du hier sitzt, möchtest du, dass Gott dir eine Herausforderung zuwirft? Das war eine ehrliche Antwort. Danke. Aber ich will dich ermutigen, dich auf eine Reise zu begeben. Weil weißt du, wenn du mit Gott wandeln möchtest, das ist ein sehr altes Wort, würde meine Frau sagen, sie kommentiert manchmal meine Predigten und sagt, du musst einfach deinen Wortschatz anpassen. Aber manche Worte sind einfach gut, die einfach aus dem alten Deutsch, aus Luther kommen. Wenn du mit Gott zusammen wandelst, es ist etwas mehr als nur gehen. Weißt du, dann wirst du immer wieder Herausforderungen begegnen, die Gott einfach vorbereitet hat für dein Leben. Und das Thema meiner Predigt, das ich heute vorbereitet habe, Sklave Christi, wie cool ist das denn? Bist du Christ oder schon Jünger? Ja, manche lachen. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt einen ganzen Brief im Gottesdienst vorgelesen bekommen habt. Ich vermute, wenn überhaupt, das sind wahrscheinlich einige Jahre zurück, aber heute habt ihr das vorgelesen bekommen. Warum? Es ist der kürzeste Brief von Paulus im Neuen Testament. Es ist sehr, sehr, sehr kurz. Es sind insgesamt 335 Worte. Und wenn diese Zahl dir einfach viel zu groß erscheint, dann sage ich vielleicht mal anders, es sind 25 Bibelverse. Eine sehr, sehr amüsante Geschichte, die einfach so weit entfernt ist von dem, was wir heute in unserer Gesellschaft irgendwie leben. Und weißt du was? Wir wissen nicht sehr viel von Philemon. Es gibt an keiner einzigen Stelle im Neuen Testament, wird er nicht erwähnt. Paulus nennt ihn aber einen lieben Mitarbeiter, Vers 2 oder Vers 17, einen Gefährten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit Paulus gedient hat, möglicherweise in Ephesus, 160 Kilometer von Kolossai entfernt, wo Philemon gelebt hat. Und wir merken, wenn wir weiterlesen, so die paar Verse, es hat diese zwei Menschen eine tiefere Freundschaft verbunden. Es wird Archippus erwähnt in diesem Brief. Und das ist der gleiche Archippus, von dem wir lesen in Kolosserbrief 4. Kapitel und 17. Vers, wo Paulus sagt, er ermahnt ihn, damit er einfach seinen Dienst, zu dem er berufen ist, erfüllt. Hier wird es vermutet, es handelt sich um Sohn von Philemon. Und weißt du was? Es wird oft fälschlicherweise angenommen, es ist ein persönlicher Brief. Ja, ein sehr individuelles Brief. Es scheint so. Aber weißt du, in damaligen Zeiten war es so, dass der Hauptadressat nicht selten per Du genannt worden ist. Aber das bedeutet nicht, dass der Brief nur an Philemon gegangen ist. Wir lesen Der Brief ging auch an Apphia, wahrscheinlich seine Frau, an Archippus und nicht nur das, auch an die gesamte Gemeinde. Also es war nicht irgendwie so eine persönliche Notiz, so ein persönlicher Tete-a-tete zwischen Paulus und Philemon. Nein, es war ein öffentlicher Brief, der an Philemon zwar gerichtet worden war, aber der ist vorgelesen worden. Vor allem, kannst du dir das vorstellen? Weißt du, ich arbeite seit über 20 Jahren in Consulting und ich habe so viele Unternehmen in Deutschland gesehen und außerhalb von Deutschland, in UK, ich habe für Firmen in Amerika gearbeitet, in der Schweiz, Südafrika und ich kenne Politik sehr, sehr gut. Ich kenne diese Ellenbogentaktik, ja? Insbesondere in Consulting, insbesondere dann, wenn es um ganz viel Geld geht. Und weißt du was? Da stellen sich alle Haare auf meinen Rücken nach oben, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, der persönlich ist, und da in CC sind sämtliche Leute. Und ich habe das schon öfters erlebt. Auch die Leute, die mich kritisiert haben. Und ich habe auch öffentlich antworten müssen. Und manchmal haben die Leute einfach überhaupt kein Recht gehabt dazu. Aber erst dann haben sie gemerkt, nachdem ich geantwortet habe, das war äußerst peinlich. Aber ich möchte dir etwas sagen. Mehr Druck geht nicht an dieser Stelle. Paulus schreibt einen persönlichen Brief, gerichtet an Philemon, der vor der gesamten Gemeinde ausgebreitet wird und sagt, ich habe eine Bitte an dich. Wie würdest du dich denn fühlen in so einer Situation? Weißt du, das ist genau sowas wie vor 16 Jahren, ich möchte diese großen Unternehmen nicht nennen, aus der schwäbischen Länder, für das ich gearbeitet habe. Genauso diese E-Mail, die ich mir sehr, sehr gut erinnern kann. Mit viel Kritik, Paulus macht da keine Kritik, aber es handelt sich um so einen krassen öffentlichen Druck. Weißt du, am Philemon, an Gemeinde, die in seinem Haus versammelt worden war, also im Grunde genommen, heute würden wir sagen, an Pastor der Gemeinde, persönliche Bitte, aber es wird vor allem vorgelesen. Ohlala. Diese Briefe, Epheser, Kolosser, Philemon, sind ungefähr in der gleichen Zeit geschrieben worden, um die 50 Jahre nach Christus. Und weißt du, Paulus sitzt im Gefängnis. Für Gefängnis kommen im Grunde genommen drei Orte in Frage, entweder Rom, Epheser oder Caesarea. Warum? Weil er schreibt ihm, seinen Freund, ich möchte dich bitten, dass du mir Gast Freundschaft vorbereitest. Also das heißt, er war ungefähr in der Nähe, könnte man einfach annehmen. Und lass uns ein bisschen mit dem Inhalt beschäftigen. Es handelt sich um einen entlaufenden Sklaven. Sein Name ist Onesimus. Und dieser auf irgendeine wunderbare Art und Weise bekehrt sich zu Jesus. Er trifft sich mit Paulus. Wir wissen nicht, wie die Umstände da genau waren. Und Paulus schreibt, er erfährt, das ist ein entlaufener Sklave von seinem Freund, von dem Pastor der Gemeinde, das ist ungefähr in der Nähe, also es passt, er ist einfach weit gelaufen, so 160 Kilometer, wahrscheinlich irgendwie hat er da einfach geschafft. Und er bittet Paulus, damit er Onesimus Freiheit schenkt. Und damit er einfach zurückkehrt und Paulus dient. Also darum geht's. Und weißt du, in Vers 11 lesen wir so von so einem gewissen Wortspiel. Es handelt sich um der Onesimus. Und der Onesimus, die Bedeutung von dem Namen Onesimus ist nützlich. Und der Paulus war der Nützliche, war dir früher zu nicht Nutze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großen Nutzen. Und weißt du, es war ein typischer Sklavenname in damaliger Zeit. Onesimus, der Nützliche, oder Karpos, Frucht bringen, Kresimos, brauchbar. Und weißt du, Sklavenhalter in damaliger Zeit haben ihre Sklaven so benannt, nach dem, was für einen Wert sie ihnen gebracht haben. Und da weißt du eigentlich in der Gesellschaft, wo du gerade stehst, schon dein Namen, bei deinem Namen konnte man sehr genau erkennen, wo du bist. Weißt du, ich weiß es nicht, wie das in Polen, in Deutschland ist, in Polen ist es so, wenn man einen Namen eines Hunden nennt, dann weiß man, es ist ein Hund. Und weißt du, in damaligen Zeiten war es im Grunde genommen auch so, du konntest von den Namen von einem Sklaven erkennen, dass es Sklave war. Also nicht nur von dem Äußerlichen, sondern von seinem Namen, wie ein Gegenstand. Weißt du, in Vers 18 und 19 können wir vermuten, dass er irgendeinen Schaden seinem Herr gemacht hat. Vielleicht hat er was geklaut. Vielleicht hat er irgendwas kaputt gemacht. Da steht, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle mir das in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Und weißt du, was es mir sehr, sehr krass auffällt, ist dieser gesellschaftliche Unterschied im Denken zwischen damals und heute. Was würden wir diesen dreien eigentlich heute sagen, wenn wir die begegnen würden? Jetzt stellen wir uns einfach mal so in der Mitte zwischen Onesimus, Philemon und Paulus und drehen wir uns einfach so nacheinander zu jedem. Was würden wir denn ihnen im Grunde genommen sagen? So aus diesem gesellschaftlichen Denken, die wir heute im Grunde genommen haben. Wir sehen Philemon, Pastor der Gemeinde, der offensichtlich Sklaven hält. Oh la la. Wir sehen Paulus, der offensichtlich für damaligen gültigen Recht schickt den Sklaven zu seinem Herrn. Das war römisches Recht. Wir sehen den Sklaven, der sich offensichtlich seinem Schicksal beugt und geht zu seinem Herrn zurück. Mensch, was geht denn der eigentlich hier ab? Das stimmt irgendetwas nicht, ja? Krass. Was geht denn hier im Grunde genommen ab? Was macht das mit dir? Diese krasse, unterschiedliche gesellschaftliche Denken, die uns an dieser Stelle im Grunde genommen begegnen. Was würdest du denn Onesimus sagen? Junge, du bist entlaufen, gut hast du es gemacht. Ja, mach dich aus dem Staub, geh in irgendein Land, wo es keine Sklaverei existiert. Vergiss es, lass es hinter dir. Du hast das super gemacht. Dieses irrsinnige Gesetz, vergiss es. Also lass das einfach im Grunde genommen hinter dir. Jetzt drehen wir uns zu Paulus. Paulus, was ist denn im Grunde genommen mit dir los? Du schickst den armen Burschen durch die Gegend, schickst du ihn zu seinem Herrn. Paulus, es kann doch nicht sein, dass du für Sklaverei bist, oder? Hey, du großer Apostel, was ist im Grunde genommen mit dir los? Es kann doch nicht sein, dass du für diese barbarische Gesetze eigentlich stehst und das in irgendeiner Form unterstützen möchtest. Paulus. Und warum denn überhaupt dein Freund, der Pastor der Gemeinde, hält Sklaven? Hast du denn ihm überhaupt nicht ins Gewissen bis jetzt geredet? Aber weißt du was? Nicht nur das ist, was der Paulus an dieser Stelle von diesem Gesetz hält oder tut. Weißt du, in 1. Timotheus 6. Kapitel lesen wir, dass Paulus schreibt offensichtlich zu den Sklaven, dass sie einfach ihren Herren gut dienen sollen. Jemand bestimmt über dein Leben. Wie fühlt sich denn das an? Was könntest du davon im Grunde genommen sagen? Wie hört sich das an? Wie cool ist das denn im Grunde genommen, wenn du sagen könntest, da ist jemand, der über dein Leben bestimmt? Und weißt du was, im Römischen Reich, weißt du, wie viel prozentual von der Gesellschaft Sklaven waren? 10, wer gibt mehr? 60, Das ist etwas realistischer, ungefähr die Hälfte. Also das heißt, wenn du auf der Straße gegangen bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Sklaven begegnet bist, war ungefähr 50%. Und wir haben manchmal so eine Vorstellung, ich weiß nicht, so von alten amerikanischen Filmen, da gibt es einfach Sklaven, so diese Baumwolle mühsam pflücken vor sich. Gell? Nein, das waren Menschen, die von ihrer Intelligenz oft viel weiter standen, viel weiter waren als ihre Herren. Das waren Verwalter, das waren Ärzte, das waren wirklich intelligente Menschen in der Gesellschaft. Aber weißt du, nicht nur das, so der Paulus stellt sich so ein bisschen vor seinem Freund Philemon, mit dem er wahrscheinlich eine gewisse Zeit gedient hat und sagte, weißt du was, eigentlich könnte ich dir befehlen. Ja, mir gefällt das echt. Ja. Weißt du was, eigentlich könnte ich dir einfach sagen, du musst das tun, du bist mir selber schuldig. Okay, ja. 3 Schritte zurück, mein Lieber. Ja? Was ist denn mit dir los? Ich weiß nicht, kannst du eigentlich irgendetwas mit so einer Art der Leitung etwas anfangen? Weißt du, in der letzten Gemeinde, in der ich gedient habe, meine Frau und ich, wir waren 17 Jahre, ich war der zweite Pastor. Und 3 Pastoren zurück. Reinhard Uleunska, ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Namen etwas sagt. Ja, es war Präses von unserem Bund, BFP. Er hat eines Tages zu einem Pastor, Heinz Krebs, gesagt, du gehst nach München. Und er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Und weißt du was, ich kann dir noch etwas sagen, es war erfolgreich. Gott stand dahinter. Und ich weiß nicht, was das eigentlich im Grunde genommen mit dir etwas macht. Diese Art von der Leitung. Ich weiß nicht, keine Angst, ich bin überhaupt nicht so. Und in der Gemeinde, wo ich Pastor bin, wir packen einfach das Ei so 10-mal in die Warte. Schaue einfach, dass es das irgendwie funktioniert. Wenn wir irgendein Problem mit jemandem haben, dann die erste Frage und die Überlegung ist jetzt, wer hat die beste Beziehung mit dem Typen und könnte eigentlich so der beste Weg zu seinem Herzen zu finden. Und vielleicht ist das so der Geist der Zeit und vielleicht ist das ja auch gut so. Und weißt du, Menschen sind eine Leidenschaft für mich. Ich bin Pastor und Menschen sind Leidenschaft für mich und ich will sie nicht verletzen. Ich möchte irgendeinen guten Weg zu ihrem Herzen finden. Aber ich möchte dir etwas sagen. Weißt du, es gibt andere Gesellschaften, wo du bist dann zu irgendeiner Kaste einsortiert und aufgrund dessen, aufgrund von irgendeinem Geburtsrecht, der sehr hoch ist oder weniger hoch, wird dir gesagt, wer du zu heiraten hast, wo du zu gehen hast, was für einen Beruf du erlernen musst. Und du fragst dich vielleicht mal so gerade, was ich denn dir heute alles erzähle. Ich möchte auf diese Frage mit einer anderen Frage beantworten. Was macht das alles mit dir? Verursacht das irgendeine Spannung in deinem Herzen, diese Überlegungen, in die ich dich irgendwie so mit hineinnehmen möchte, durchaus eine biblische Geschichte, ganz andere Gesellschaft, viele hunderte Jahre zurück. Du brauchst überhaupt keine Angst haben. Ich habe mit niemandem aus der Gemeindeleitung hier gesprochen. Die wussten gerade so mein Thema, aber keine Details. Es wird mit dieser Predigt nichts Neues hier angeführt in der Gemeinde. Ja? Es wird nichts verändert. Niemand wird versuchen, dir auf deine Krawatte zu steigen und irgendeine neue Politik in der Gemeinde versuchen, hier einzuführen. Aber ich möchte dich heute etwas fragen. Merkst du, wie das an deinem Herzen zehrt? Merkst du diese Spannung, dieses Spannungsfeld, in das Gott dich einfach hineinstellen möchte? Macht das irgendetwas mit dir? Komm in deinem Herzen zu einer gewissen Abwehrhaltung, wo du eigentlich im Grunde genommen aufgrund von deiner gesellschaftlichen Erziehung sagen kannst, nein, mit mir bitte nicht. Wir sind frei. Wir wollen uns realisieren. Wir wollen etwas tun. Wir wollen Entscheidungen treffen. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Geiz ist geil. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Wir wollen uns nicht an irgendetwas binden. Wir leben in einer modernen Gesellschaft, modernen Denken. Wir sind keine Sklave. Und weißt du, Klammer auf, wenn wir mal Berufe ausleben, die gibt es heute auch, die schlimmer sind als Sklaverei, Klammer zu, dann entscheiden wir uns dafür selber, oder? Ich entscheide selbst. Ich bin der Herr über mein Leben. Niemand kann mir etwas sagen. Ich bestimme selber, wohin ich gehe und was ich tue und wann ich tue und. Also wir sind in so einer Gesellschaft so geprägt und das ist ein Stück weit irgendwie normal, dass wir so denken. Und weißt du, hier prallen zwei so komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Diese Welt in diesem Brief und die Welt, in der wir leben. Und ich möchte dir etwas sagen. Die Kluft dazwischen ist unüberbrückbar. Und es scheint unmöglich zu sein, so ein Stück weit auf diese andere Seite zu springen, auf diese andere Seite zu kommen. Aber ich möchte dir etwas sagen. Ich empfinde heute, dass wir in unserer Denkweise ein Stück weit in eine Sackgasse stecken. Und ich glaube, Gott möchte uns da herausführen. Weißt du, ich glaube, dass Gott dir einen Zahn ziehen möchte, der du eigentlich in Wirklichkeit nicht willst, dass es gezogen werden würde. Und weißt du, diese Herausführen, ich möchte dir etwas sagen, das wird mit einem gewissen Schmerzen verbunden in deinem Leben. Es wird unangenehm werden. Wenn Gott zu deinem Leben kommt, und deswegen diese Frage habe ich dir am Anfang gestellt, möchtest du von Gott eine neue Herausforderung? Ist das wirklich so? War das eine ehrliche Antwort, die du gegeben hast? Wenn du noch nicht verstehst, wohin ich will, ich möchte noch ein gewisses Parameter dazu schmeißen. Und hoffentlich wird es dann klarer. Ich habe eine Frage an dich heute. Wirst du dein Leben nach Gottes Willen ausrichten? Willst du dein Leben nach Gottes Wille ausrichten? Weißt du, da wird Gott zu deinem Leben kommen. Und wenn du das wirklich willst, wird er dir sein Willen offenbaren. Er wird was sagen. Und weißt du, es wird einfach Zeit kommen, wo dein Wille mit seinem Wille sich kreuzen wird. So funktioniert Kreuz in unserem Leben. Und weißt du, das ist nicht modern, das ist nicht angenehm. Weißt du, das passt überhaupt nicht zu dieser Gesellschaft, in der wir leben. Das passt nicht zu dieser Geist der Zeit. Das passt nicht zu diesem Trend. Aber weißt du, Gott kommt zu deinem Leben und er wird dich rufen und er wird dich fragen und er wird dir eine Herausforderung einfach zuwerfen. Und vielleicht fragst du dich, Mensch, wie kommst du, Prediger Martin, jetzt auf diese Frage? Wie verbindest du das? Was für eine rote Faden hast du hier aufgespannt? Ich erlebe oft in meinem Leben, dass Gott zu meinem Leben kommt, fängt mir eine Geschichte zu erzählen. Und weißt du, wenn diese Geschichte so anklickt, dann denke ich mir dann immer, oh ja, cool, ja, ich mag ja Geschichten. Aber ich merke, Gott schmeißt mich auf eine gewisse Plattform, Denkplattform. Und innerlich innerlich, wenn ich darüber nachdenke, merke ich, oh ja, das stimmt, Gott, was du sprichst zu mir. Und ich identifiziere mich mit dieser Geschichte. Und dann kommt Gott zu meinem Leben und sagt, ich meine dich. Du hast falsch gehandelt. Und weißt du, das ist sehr ähnlich zu dieser Geschichte aus 2. Samuel, 12. Kapitel, wo Prophet Nathan zu David gekommen ist und hat ihm ganz klare Herausforderung geworfen. Weißt du, hat dann scheinbar so eine Geschichte ihm aufgetischt, harmlose, von einem Menschen, der ein Schäfchen hatte. Und hat er aufgezüchtet und sich gefreut. Und dann gab es einfach so einen Reicher, der hat ganz viele Schäfchen gehabt. Aber dann kam, hatte Gäste bekommen und hatte einfach diese eine Schäfchen, den armen Menschen entrissen, geschlachtet. Und dann sagte David, dieser Mensch soll sterben. Und der Prophet sagt, du bist dieser Mensch. Ja. Und wir kennen die Geschichte, es ging um Bathsheba. Und er konfrontiert ihn einfach mit dieser Story sehr, sehr stark. Weißt du, Paulus nennt sich selber ein Sklave Christi und nicht nur an einer Stelle. Es gibt 5 Stellen, Römer 1,1, 2. Korinther 4,3, Galater 1,10, Philippus 1,1, Titus 1,1. Wie weit bist du in deinem Leben ein Sklave Christi? Jemand, der keinen eigenen Willen hat. Jemand, der von Anfang an dazu bestimmt ist, einen anderen Willen zu tun. Also wir Christen, wir haben so tolle T-Shirts, gell? So irgendwie so, ich bin die Tochter des Höchsten, so irgendwie sowas. Ich bin Kind Gottes, ja? Ja? Was steht bei dir? Auch du brauchst Jesus, sehr schön, sehr evangelistisch, ja? Meine Tochter hat sich ein T-Shirt gekauft, da stand, mein Vater ist ein Außerirdischer, ja? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, zuerst habe ich das falsch interpretiert. Und ich habe mir einfach gedacht, Mensch, was will sie mir denn sagen? Das war mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war, hey, cool, ja. Das ist ein Bekenntnis, ja. Das ist ein Bekenntnis nach außen. Bist du bereit, Gottes Wille zu suchen? Bist du bereit, nach Gottes Willen zu fragen? Bist du bereit, irgendetwas in deinem Leben zu tun, um das zu erfahren, was dein Herr in deinem Leben, durch dein Leben tun möchte? Bist du bereit zu beten? Bist du bereit, dir Zeit zu nehmen? Bist du bereit zu fasten? Bist du bereit, vielleicht unangenehme Ereignisse in dein Leben zuzulassen, weil Gott dich irgendwo an bestimmte Stelle hinschicken will. Weißt du, wenn wir Apostelgeschichte lesen, die Geschichte von Lukas und Paulus, weißt du, dann ist der Heilige Geist so präsent in der Führung, in der Leitung. Er spricht immer wieder, er sagt das, er hat da an einer Stelle etwas verboten, dann kriegen sie einen Traum, dann gehen sie woanders. Und das liest sich so cool, ja, ich mag Geschichten. Hat Gott aufgehört heute zu reden? Hat Gott irgendwie aufgehört, heute zu dir zu reden? Weißt du, was ist mit seiner Stimme in deinem Leben? Wann hat er dir zuletzt irgendetwas aufgetragen? Weißt du, wann hat er dir etwas auf dein Herz gelegt, was du tun solltest? Was vielleicht überhaupt nicht dein Wille war? Überhaupt nicht dein Wunsch war und du würdest von deinem Natürlichen am liebsten das nicht tun, aber du hast seine Stimme empfangen und hast du gemerkt, ich muss in diese Richtung gehen. Ihr Lieben, du kannst jetzt 2 Reaktionen auf diese Herausforderung heute haben, auf diese Herausforderung, die ich dir zuwerfe. Und ich sage es etwas mehr. Ich glaube auf die Herausforderung, die Gott dir heute zuwerfen möchte. Du kannst einfach sagen, es ist nichts für mich. es ist überhaupt nichts für mich. Du kannst einfach in so eine Abwehrhaltung kommen und einfach sagen, nein, Gott, wenn du, Gott, irgendetwas mir auftragen möchtest, dann komm bitte hierher, erklär mir, dann überlege ich mir, ob ich dann tun soll. Oder du kannst dich auf den Weg machen. Gott zu suchen, Gott zu fragen. Und vielleicht erkläre ich das sehr technisch. Einfach dich auf den Weg machst, zu verstehen, wie Gott funktioniert und was er für dein Leben hat. Und weißt du, ich bin so sehr davon überzeugt, Gott möchte dich näher an sein Herz. Weißt du, Gott wirbt um dein Herz. Er wirbt um dich. Weißt du, und er möchte dich ganz nah an seinem Herzen haben. Weißt du, nicht, dass du das irgendwie falsch verstehst. Gott hat eine Riesenfreiheit für uns gegeben. Weißt du, als Gott den Menschen geschaffen hat, er hat dir einen großen Garten gestellt. Und weißt du was, Gott hat sogar uns Menschen den Freiraum gegeben, sich von Gott abzuwenden. Und vielleicht denkst du irgendwie so, Gott, das ist irgendwie so durch Zufall entstanden und dann saß Gott auf seinem Hocker, kratzte sich an den Kopf und denkt, Mensch, was machen wir jetzt da? Gell? Nein. Weißt du, wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus geplant war, bevor die Welt geschaffen worden war. Weißt du, das heißt, Gott, der Vater, hat schon eine Lösung gehabt für die Probleme, die in der Zukunft kommen. Er wusste, er wird einen Menschen erschaffen. Er wird ihm einfach großen Freiraum schenken. Und wenn er das tut, dann wird sich der Mensch von ihm abwenden. Und es wird eine Kluft entstehen. Und ich muss irgendeine Lösung schaffen. Also er wusste, er muss seinen Sohn schicken, der für unsere Sünde sterben wird. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Gott ist nicht derjenige, der deine Freiheit einschränken will. Er schenkt dir eine große Freiheit. Und manchmal bezahlt er selber für das, was wir verbrochen haben, immer und immer wieder. Aber ich will dich auch ermutigen. Ist das nicht großartig, mit diesem Gott zusammenzuarbeiten, der Sterne, Mond, Planeten geschaffen hat, Himmel und alles, was du siehst. Und das ist dieser Gott, der dir Ewigkeit geschenkt hat. Und das ist dieser Gott, der sein Wille auf dein Herz dir ganz persönlich und individuell schenkt. Aber weißt du was? Es ist deine Entscheidung. Es ist immer und immer deine Entscheidung. Er ruft dich. Er ruft dich. Komm zu mir. Folge mir. Aber es ist deine Entscheidung. Ich möchte jetzt noch kurz, bevor ich Schluss mache, zu dieser Geschichte von Philemon kommen. Weißt du, wenn du wirklich diesen Brief liest und sich vertiefst, um was es geht in diesem Brief, weißt du, Paulus baut einen neuen Status für Onesimus vor Augen von seinem Freund, von seinem Chef. Er ist kein Sklave mehr. Er ist kein Gegenstand, den man kaufen oder verkaufen kann. Er ist kein Vermögenswert. Er ist kein Ding. Weißt du, er ist im Grunde genommen von einem Objekt zu Subjekt geworden. Er ist der geliebte Bruder, so wie Paulus schreibt. Er ist derjenige, der vertritt vor seinem Freund, der große Apostel Paulus. Und er schickt ihn. Weißt du, sein Status hat sich ganz komplett verändert. Und Paulus hebt diese Latte auf ganz anderen Niveau. Und weißt du was, oft können wir nicht die ganze Gesellschaft verändern. Nicht einfach so. Weißt du, aber es braucht Helden. Weißt du, es braucht Helden wie Dietrich Bonhoeffer. Es braucht Helden wie Martin Luther King. Es braucht Menschen, die eigentlich in eine bestimmte Richtung gehen, um etwas zu verändern. Und ich möchte dir noch etwas Interessantes erzählen. Steht im Neuen Testament nicht. Aber seinen Brief von Kirchenvater Ignatius, 2. Jahrhundert. Sehr interessante Geschichte. Er schreibt von einem Bischof aus der Gemeinde in Ephesus. Und weißt du, dieser Bischof, das war derjenige, der Paulus Briefe gesammelt hat, weil er sie für so wertvoll gehalten hat. Und aus diesen Briefen ist unser Neues Testament entstanden. Weißt du, wie der Bischof hieß? Onesimus. Ihr Lieben, was für eine Geschichte. Er hat seinen Namen nicht angepasst. Er hat diese Hundenamen als Bischof weitergetragen. Weißt du, er stand zu seiner Geschichte. Aber es ist eine krasse Geschichte. Aus diesem Philemon-Brief. Weißt du, du könntest eigentlich im Grunde genommen diesen Riesendruck einfach in Fokus nehmen und könntest einfach sagen, Paulus, wie konntest du? Wie konntest du diese alle Menschen auf CC setzen und so mit mir umgehen? Aber ich will dich heute ermutigen, dass du nicht das anschaust, sondern diese Frucht ansiehst, der dabei entstanden ist. Können wir aufstehen? Ich möchte, dass wir noch zum Schluss beten. Weißt du, es gab ein Momentum, in 32 Jahren gehe ich mit Jesus, 32 Jahre habe ich mich bekehrt. Es war nicht nur ein Momentum, aber an einen von vielen kann ich mir besonders erinnern, wo Gott zu mir gekommen ist und mir eine Frage stellt. Martin, vertraust du mir? Und es hat mich sehr herausgefordert. Es hat mich brutal herausgefordert, weil ich gemerkt habe, wenn ich ja auf diese Frage antworte, dann begebe ich mich in seine Hand. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich befinde mich an einem Scheideweg, in dem ich entweder sage ja und ich muss dann Gott folgen, oder ich sage nein. Und das wird auch gewisse Konsequenzen haben. Und ich empfinde in meinem Herzen, Gott stellt dich heute, so wie du stehst, auf einem Scheideweg. Und er stellt dir die gleiche Frage, die er mir gestellt hat. Vertraust du mir? Aber wenn du ja antwortest, dann wird das etwas heißen. Und ich will dich ermutigen, dass du heute ein Gebet sprichst. Ich will, dass wir so 2-3 Minuten verbringen. Musik im Hintergrund wird gespielt. Und dass du zu ihm kommst. Dass du diese Frage ganz bewusst in dein Herz zulässt. Und sie antwortet ihm. Und ich spüre, da ist jemand heute da, der weil du diese Frage schon beantwortet hast, hast du Gott vertraut und dann bist du in eine Richtung gegangen und das ist schief gegangen. Und deswegen wackelst du in deinem Herzen und es ist schwer für dich. Und es fühlt sich so an, ich habe so ein Bild vor meinen Augen. Du spürst es so, du schaust und es ist ein freier Fall, wenn du einen Schritt in eine falsche Richtung machst. Und trotzdem sagt Gott, folge mir nach. Du wirst nicht zu Schande werden. Ich werde dich nicht im Regen stehen lassen. Folge mir nach. Schau nicht zur Seite. Schau nicht zurück. Ich habe dir eine Berufung gegeben. Lass uns kurz noch im Gebet verharren. Gib Gott eine Antwort. Als ich heute gekommen war, ich war um 9 Uhr da und wir haben Gebet unten gehabt und ich habe ein Bild von Gott bekommen. Ich spüre, es ist für irgendjemanden in diesem Raum. Es war ein Bild von einem Wanderer und ich habe so verschiedene Hügel und Berge gesehen, Täler, viel Grün. Und er hat eine Wanderschuhe gehabt. Es waren nicht so solche Schuhe, wie ich habe, so flache Schuhe, ja, sondern die haben ein sehr starkes Profil gehabt. Und dank diesem Profil konnte er festgehen. Er ist nicht ausgerutscht. Aber vieles davon von der Erde, weil es war nicht komplett matschig, aber es war ein bisschen weich, ist an seinen Schuhen kleben geblieben. Und ich glaube, du bist jemand, so wie der Wanderer, Gott hat dir ein starkes Profil gegeben. Und dadurch, dass du ein starkes Profil bekommen hast, wirst du manchmal in verschiedenen Situationen unangenehm für andere Menschen. Weil du bist nicht so glatt beschichtet. Du hinterlässt Spuren. Und du siehst Sachen, die andere nicht sehen. Andere sind sehr angenehm. Und manchmal war das schwierig für dich. Und du hast dir gewünscht, ein Tänzer zu sein. Und dann kamst du so ein anderes Bild von einer tanzenden Person. Die hatte eine so flache Schuhe gehabt. Ich spüre, Gott möchte dir sagen, nimm deine Berufung an. Du bist kein Tänzer und du wirst kein Tänzer sein. Ich habe dich berufen, Spuren zu hinterlassen. Und manchmal gehst du schlafen in der Nacht und die Probleme von anderen Menschen beschäftigen dich. Es bleiben an dir kleben, eben hängen an dich. Und das ist nicht einfach. Aber ich will dich ermutigen, nimm diese Berufung an, weil ich dir sie gegeben habe.